Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier und heute für Sie am Mikro Klaus Scharke, in der Technik Lukas Knirlberger. Unser Thema heute: Agrarwende Nordhessen. Unsere beiden Gäste stellen sich kurz selber vor.
Ja, hallo, ich bin der Andreas Grede. Ich bin Vorstand und Gründungsmitglied der AGA Nordhessen, wie wir das kurz nennen.
Ja, und mein Name ist Michael Heder. Ich bin ebenfalls Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied in der Aktionsgemeinschaft Agrarwende Nordhessen.
Okay, vielen Dank erstmal für die kurze Vorstellung. Energiewende, Wärmewende, Verkehrswende, Mobilitätswende, jetzt noch die Agrarwende. Also was ist euer Anliegen im Bereich, ja, was euer Thema angeht, mit dem ihr euch beschäftigt?
Ja, Agrarwende ist natürlich ein Begriff, der sehr weit gefasst ist, und das ist auch bewusst so gewählt, denn wir kommen ursprünglich aus der Bewegung von verschiedenen Bürgerinitiativen, und da ging es immer um das Thema Massentierhaltung, aber wir haben bald gemerkt, dass das wirklich ein Thema ist, was in einem großen Rahmen eingebettet ist, und so sagen wir, wollen auch offen sein für viele Leute und viele Gruppen, und deshalb haben wir das ein bisschen weiter gefasst.
Aber ergänzend könnte man vielleicht noch sagen, gerade wenn du ansprichst, Klimawende zum Beispiel, die wird eben auch ohne eine Agrarwende kaum zu bewältigen sein, wenn wir bedenken, dass zum Beispiel in Deutschland ca. 40% der Schadstoff-, Feinstaubausstöße dem Agrarsektor zugerechnet werden, dann sieht man schon, welche Dimensionen das hat und wie eng das alles miteinander verzahnt ist.
Das heißt, vorhin hast du gerade gesagt, ne, also so den Rahmen etwas größer stecken. Also das heißt, ihr habt dann in eurer Arbeit, so verstehe ich das, gemerkt, dass viele Themen miteinander unmittelbar zusammenhängen, richtig?
Kann man so sagen, wobei die AGA ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, also AGA, Aktionsgemeinschaft Agrarwende, ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern ist wirklich im Grunde, hat eine fünfjährige Vorgeschichte mit verschiedenen Bürgerinitiativen, die sich eben in der AGA Nordhessen dann auch vernetzt haben und gesagt haben, wir wollen eine gemeinsame Aktionsform finden, beziehungsweise auch einen Dachverband gründen, der eben ein bisschen größer agiert. Weil die Bürgerinitiativen sind ja immer sehr lokal. Das bedeutet, man ist oft auf einem kleinen, im kleinen Dorf irgendwo hier in Nordhessen, und da kommt man kaum mal über den Tellerrand raus. Nicht, dass die Leute so beschränkt sind, sondern es ist einfach so, man kennt dann andere nicht so schnell. Und naja, Nordhessen ist ja nun auch eine relativ flächig verteilt. Das ist ja nicht nur wie in Kassel hier, wo 200.000 Leute auf einem Flecken sitzen, sondern das geht ja über weite Strecken.
Wenn du jetzt sagst, dass ihr aus Bürgerinitiativen heraus entstanden seid. Mach da mal ein ganz konkretes Beispiel, damit wir da irgendwie für unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee davon kriegen, was kann das irgendwie sein oder was ist der Impuls, um so eine Arbeit zu starten?
Okay. Also wir haben vor 6 Jahren, da wurde in Gudensberg, hier südwestlich von Kassel ist das, direkt neben der Autobahn, wird kaum wahrgenommen, hat der holländische Bluecoon-Konzern einen Schlachthof übernommen und den ausgebaut. Und so fing das eigentlich alles an. Das heißt, die Zahlen alleine, die waren schon für Leute, die außenstehend sind, schockierend, weil dort werden jetzt pro Jahr etwa 37,5 Millionen Hähnchen geschlachtet. Das ist also eine gewaltige Zahl. Und auch damals war schon klar, das wird Auswirkungen haben auf die ganze Region Nordhessen. Dann hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Das ist die Bürgerinitiative Kattengau gegen Massentierhaltung gewesen, die aber eben auch auf die Ortschaften unmittelbar in der Nähe beschränkt sind. Der Kattengau, dazu gehören ja die Städte und Dörfer Niedenstein, Edermünde und Gudensberg eben. Und diese Bürgerinitiative war aber in gewisser Hinsicht schon auch sehr erfolgreich gewesen. Das heißt, es wurde eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Es gab eine große Demo 2014. Da waren es über 600 Leute gewesen. Das ist für Gudensberg schon geradezu sensationell. Ja, die Innenstadt war zu. Und aus dieser Entwicklung heraus haben sich eben auch andere Bürger oder Leute angesprochen gefühlt und eben auch eigene Initiativen gegründet, immer wenn ein Stallprojekt anstand oder wenn wir davon Wind bekommen haben.
Nochmal, du hast gesagt, die Auswirkungen auf die ganze Region. Also kannst du das an diesem Beispiel, weil ihr habt ja jetzt schon länger, sage ich mal, gearbeitet und habt euch auch schlau gemacht zu den Themen, kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren? Also was das konkret heißt, wenn jetzt eine solche Großanlage, sagen wir mal, da ist, beziehungsweise erweitert wird. Ich vermute, dass die da sind, weil sie eine super Autobahnanbindung haben und weil das alles da relativ gut, sage ich mal, von der Vermarktung her ist. Was sind die tatsächlich diese Auswirkungen auf unsere ganz konkrete Region?
Ja, die Auswirkungen sind einfach die, dass so ein Schlachthof, wie gesagt, mit 37,5 Millionen Tieren pro Jahr, die müssen bedient werden. Ja, das heißt, die Tiere müssen irgendwo gemästet werden, weil das passiert ja nicht im Schlachthof. Und das ist natürlich eine Versuchung zunächst mal für Landwirte, die sagen, ich habe hier vielleicht einen relativ schlechten Boden oder was auch immer und ich mache dann ein großes Projekt draus und baue eben so einen Stall, der für 40 oder 60 oder 80.000 Tiere ist, die dort im Turbo-Tempo gemästet werden. Und dann liefere ich die an den Schlachthof und dann geht es immer so weiter in dem Kreislauf. Und ein Stall in dieser Dimension, die ich genannt habe, 40, 60, 80.000 Tiere, sozusagen vor der Türe, das hat immer Auswirkungen. Also zu dem Thema, was das jetzt unmittelbar für die Umwelt macht, da kann der Michael mehr sagen. Das ist eben das Thema Emissionen und ja, Schadstoffe, was da rausgeht.
Ja, also nochmal zum Verständnis, ne? Also in meiner Fantasie war das jetzt so, okay, da in Gudensberg, da läuft alles, ne? Also das heißt, da werden die Tiere gezüchtet, da werden die geschlachtet, ist sozusagen eine komplett für sich abgeschlossene Einheit. Du hast jetzt gerade gesagt, es läuft anders, ja? Also das heißt, um das auch nochmal auf unsere Region, sage ich mal, zu konzentrieren, wenn wir jetzt von Gudensberg mal ausgehen, wo gibt es noch solche Großstallprojekte in der Region jetzt konkret, die schon laufen, oder wo sind sie geplant?
Also den kompletten Überblick darüber, wo überall große Massentierhaltungen existieren, der ist schwer zu bekommen. Aber es sind eben viele Gemeinden im Schwalm-Eder-Kreis und im Bereich Kassel, sowohl im Umland von Kassel, direkt in Kassel eben natürlich gerade nicht. Und die Befürchtung ist, dass durch das Geschäftsmodell, welches diese Großschlachthöfe praktizieren, eben immer mehr Menschen, speziell welche, die dann in unseren Augen schon gar nicht mehr richtig als Landwirte zu bezeichnen sind, sondern eher Investoren sind, dazu ermutigt werden, neue Mastbetriebe zu errichten, eben als Geld, mehr oder weniger als Geldanlage. Und gestattet wird das notorisch nur solchen, die auch über Land verfügen.
Ja, so ist gekoppelt an die Landwirtschaft. Ja. Und das ist eben auch das Modell. Deshalb geht so ein Konzern wie das Bluecornis, die haben immerhin 1,4 Milliarden Euro Jahresumsatz und sind durchaus in der gehobenen Mittelklasse der Fleischkonzerne. Deshalb gehen solche Konzerne eben auch in diese Regionen rein. Also wir haben ja hier ganz konkret quasi als Nachbarland Niedersachsen, das ist, glaube ich, relativ bekannt, welche Probleme es da gibt. Und das Problem bedeutet Tierdichte. Ja, das heißt, ein bestimmter Raum, Hektar oder was ist vorhanden. Und wenn da immer mehr Tiere drauf kommen, immer mehr Tiere drauf konzentriert werden, dann gibt es eben die Auswirkungen im Bereich Emissionen, aber natürlich auch das, was die Tiere hinterlassen, also Gülle und Mist. Ja, und das ist in Nordhessen so, das sind konkrete Projekte, da kann man anfangen in Seigertshausen, das ist der südliche Schwalm-Eder-Kreis zum Beispiel, da ist ein Stall geplant und da ist direkt ein Junglandwirt draufgegangen, der gesagt hat, das lohnt sich jetzt für mich, das ist die Zukunft, das geht weiter in Waldeck am Edersee, ist relativ bekannt, da haben wir das auch als Bürger, oder die dortige Bürgerinitiative in Zusammenarbeit mit der Aktionsgemeinschaft Agrarwende verhindert. Ja, da waren 80.000 Tiere geplant. Das geht weiter in Jesberg. Dort hat der Landwirt rechtzeitig aufgegeben. Also das verteilt sich eigentlich sternförmig in alle Bereiche. Aktuell ist das auch im Werra-Meißner-Kreis in der Gemeinde Ringau. Das ist bei Sontra.
Ne? 11 Kilometer südlich von Eschwege.
Okay, ja. Also, ja. Und wenn ich jetzt, ich versuche es mal für mich, sage ich mal, zu formulieren, was ist für mich der Deal bei diesem Geschäftsmodell, wenn ich jetzt Stallbetreiber werde? Weil ich stelle mir vor, okay, die Voraussetzungen habe ich verstanden. Ich brauche Land, damit ich überhaupt eine Genehmigung dafür bekommen kann. Also für diese Form, sage ich mal, der Landwirtschaft, sagen wir mal in Anführungszeichen.
Fleischerzeugung.
Ja, und ich mache mich doch da explizit von diesem Gudensberger Konzern abhängig oder von dieser Dependance, weil ich ja von einzig und allein auf den angewiesen bin, dass ich meine Hähnchen und was auch immer da produziert wird, in Anführungszeichen, ausschließlich an den abliefern kann. Also ist das wirklich ein Modell?
Ja, es ist das gängige Modell und jetzt würden die, der Landwirt würde natürlich sagen, es gibt ja nicht nur Blukon, also rein theoretisch, und man muss schon sagen, theoretisch gibt es natürlich auch andere Abnehmer. Die sind in Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer. Und die Tiertransporter, das ist ja bekannt, die gehen ja nun leider auch durch ganz Deutschland. Von daher würde der Lohnmester, sagen wir dazu, ein bisschen abfällig und nicht Landwirt, der Lohnmester würde meinen, er ist unabhängig. Er ist es aber tatsächlich nicht, ja. Denn wie du sagst, im Grunde genommen ist es ein industrialisierter Prozess. Und zwar von vorne bis ganz hinten. Also von vorne heißt das, es gibt Brütereien, die entsprechend die Hähnchen, Küken bringen. Die kommen in den Stall rein. Es wird Tierfutter geliefert von dem Konzern in der Regel. Ja, also der Tierarzt kommt sehr häufig auch von dem Konzern. Also das ist nicht irgendwie einer hier ein Regionaler. Die Tiermedizin kommt ebenfalls von dem Konzern. Und nicht zuletzt die sogenannte Fängerkolonne. Also das ist dann, wenn die Tiere abgeholt werden. Und das ist auch ein sehr grausamer Vorgang. Auch das ist alles wirklich durchorganisiert. Und ich glaube, was die Leute dabei interessiert, ist natürlich ganz einfach der Reingewinn. Es wird sehr einfach gemacht. Es wird perverserweise auch immer noch subventioniert. Wir wollen da gar nicht auf die EU einschlagen, aber man muss einfach sagen, dass die Subventionen einfach falsch laufen. Ja, und das heißt, wenn ich heute so einen Stall mache, dann kann ich vielleicht bei 40.000 bis 60.000 Tieren so 1,5 Millionen Euro als Investitionssumme rechnen. Etwa, das sind jetzt nicht so ganz genaue Zahlen. Und davon kann ich gut und gerne ein Drittel rechnen, dass ich da als Subvention das sozusagen geschenkt bekomme. Und dann wird die Rechnung aufgemacht. Letztlich ist das System der industrialisierten Tierhaltung ja bis ins Kleinste durchorganisiert. Also da gibt es sofort eine Bank, die meistens ist es die Raiffeisenbank, die ein fertiges Finanzierungsmodell liefert. Und so war das auch bei Blukon. Blukon hat damals verkündet, als wir dagegen protestiert haben, hat gesagt, nein, nein, wir haben langfristige Lieferverträge in ganz Deutschland. Da wird nichts passieren. Und das Erste, was die gemacht haben, ist eine Informationsveranstaltung, haben sie das genannt, in Fritzlar, also gleich um die Ecke rum, und haben dort über 130 Landwirte eingeladen. Und dort wurde dann munter losgelegt. Und da waren sie alle vertreten. Da war die Bank vertreten, der Deutsche Geflügelzüchterverband, da war vertreten eine Tierfutterfirma. Und die Landwirte, die da waren, die haben auch Blukon besichtigt, den Schlachthof, allerdings nur den hinteren Teil. Also man muss sich ja so einen Schlachthof vorstellen, da werden vorne die Tiere angeliefert und hinten in Anführungszeichen kommt Tiefkühlkost raus. Ja, also die und der hintere Teil ist natürlich, naja, den kann man eben angucken, Tiefkühllager, und es gibt wohl auch eine sehr gute Kantine mit Kaffee und Kuchen. Das wurde mir so erzählt, dass die also mehr oder weniger da gesessen sind. Ja, und dann wird denen natürlich auf so einer Veranstaltung erklärt und vorgerechnet, wie sehr sich das lohnt.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir machen eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Agrarwende Nordhessen ist unser Thema heute und wir haben jetzt, einen ersten Einstieg gehabt und was dazu gehört. Zuletzt haben wir über dieses Wirtschaftsmodell gesprochen und Andreas, du hattest gerade gesagt, dass da eine Veranstaltung zufällig in Fritzlar stattgefunden hat, wo dann halt Landwirte eingeladen wurden, um ihnen das zu zeigen und auch dieses Modell, vielleicht schmackhaft zu machen, in Anführungszeichen. Wie ist das nach eurer Einschätzung von der wirtschaftlichen Seite einzuschätzen für die Landwirte, das zu tun? Weil der Landwirt ist ja auch ein Unternehmer und der muss ja auch gucken, wie er irgendwie klarkommt. Ne? Und wie schätzt ihr das ein?
Ja, dazu lässt sich vielleicht sagen, dass wir in einer Zeit leben, wo diese industrialisierte Landwirtschaft nach wie vor eben Kapitalrendite verspricht. Und wenn wir bedenken, dass in der Vergangenheit des Öfteren den investitionswilligen Landwirten, man sträubt sich fast, dieses Wort zu sagen in dem Zusammenhang, davon abgeraten wurde, weiterhin in Rinder oder in Schweine zu investieren. Jeder erinnert sich an den Milchsee, an den Butterberg. Dann war es eben eine Zeit lang sehr smart zu sagen, dann machen wir heute in Hähnchen. Und da sieht man eben auch daran, dass das landläufige Bild des Bauern, so wie es immer noch in vielen Köpfen herumschwirrt und wie ich es auch kennengelernt habe in der eigenen Familie, das gehört eigentlich längst der Vergangenheit an. Und es wird eben im Zusammenhang mit dieser Masthähnchenhaltung immer noch damit geworben, gewissermaßen, dass dort eben Kapitalrenditen von um die 4% zu erzielen sind. Und wenn man bedenkt, dass, dass man auf dem Kapitalmarkt sonst im Moment durchaus Schwierigkeiten hat, dann ist das eben
Grund
genug.
Attraktiv, ne?
Genau, dann kann das schon Grund genug sein.
Und ist es dann, sage ich mal, sind es dann ausschließlich jetzt die Landwirte, die das machen, oder suchen dann die Landwirte eventuell auch Investoren, die Geld mit einbringen? Also theoretisch könnte ich ja dann sagen, pass mal auf, die 4% finde ich ganz dufte, ethische Kriterien sind mir jetzt relativ schnuppe. Und ich unterstütze den Landwirt, indem, also möglicherweise, also gibt es ja solche Beteiligungsgesellschaften oder gibt es da so Modelle?
Also das ist mir jetzt direkt nicht bekannt, wäre aber, also zumindest in unserer Region
nicht bekannt. In Nordhessen nicht, ja, in Nordhessen nicht, aber es gibt es in anderen Regionen, gibt es das natürlich, klar. Das ist ja das Stichwort, ist ja Landgrabbing, also dass wirklich auch Ländereien gekauft werden im großen Maßstab. Und diese Ländereien sind eben immer notwendig, um einen Maststall aufzubauen. Ja, man braucht also 50% Ausgleichsfläche, heißt das. Das bedeutet, man muss entsprechend Land zur Verfügung haben, um die Tiere mindestens zur Hälfte durch eigenen Futteranbau versorgen zu können.
Theoretischen eigenen
Futteranbau. Theoretisch natürlich, wird dann nicht gemacht. Ist auch nochmal ein großer Themenkomplex dann mit der
Globalisierung. Und brauche ich die Flächen dann auch sozusagen, um Gülle großflächig ausbringen zu können? Also diese...
Es ist eng verzahnt miteinander. Die Fähigkeit, und sei sie nur theoretisch, die Tiere zu ernähren oder zumindest zur Hälfte zu ernähren, das ist der eine Gesichtspunkt. Aber die Beseitigung der Fäkalien ist der andere Gesichtspunkt. Ohne einen Nachweis, dass man die Fäkalien los wird, sage ich mal, ist so ein Betrieb dann eben auch nicht genehmigungsfähig. Und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, das loszuwerden. Da sind wir dann wieder dabei, dass hätten wir jetzt als Nebenthema Gülle-Tourismus. Ja, das ist ein Modell, ist eben, dass der Landwirt selbst das gar nicht mehr ausbringt, weil vielleicht er gar nicht genügend Flächen dafür hat. Dann hat er eventuell die Möglichkeit, es in andere Regionen zu exportieren. Im Moment ist Nordhessen vielleicht eher noch ein Importgebiet für Gülle, aber mit jedem Maststall, der hier errichtet wird, wird es weiter ausgeschöpft.
Es wird ja auch gerade diskutiert, ne? Also so, dass das heißt, wo Experten sagen, kann so nicht weitergehen, weil es dazu führt, dass die Flächen überhaupt nicht mehr ausreichend sind. Ja. Also ich meine, dass ich da jetzt gerade auch was gelesen habe, dass da also zumindest auf der politischen Ebene diskutiert wird, wie man damit umgehen kann oder soll.
Das ist eigentlich schon 5:05. Also es ist tatsächlich so, dass mittlerweile solche Massen eben von Gülle anfallen, dass man nicht mehr weiß, wohin. Und das hat direkte Auswirkungen auf unter anderem auf unsere Trinkwasserqualität. Ja? Gülle enthält ja Nitrat, das sickert durch den Boden nach unten, geht ins Grundwasser. Und wenn dieses Wasser von Menschen konsumiert wird, wird Nitrat zu Nitrit umgewandelt. Und das ist 100%ig sicher krebserregend. Und zwar ziemlich. Und da gibt es Grenzwerte, 50 Milligramm pro Kubikmeter, so ein schweres Wort. Ja, und die werden kaum, also werden immer weniger eingehalten. Also ein Viertel aller Quellen in Deutschland schafft das nicht mehr, diesen Wert überhaupt einzuhalten. Ja. Und das führt natürlich zum Problem. Und da gibt es alte Bedingungen. Also in den 90er Jahren schon gab es die Ermahnung von der Europäischen Union zu sagen, Deutschland vernachlässigt das zu sehr. Und das wurde immer wieder nachgefordert. Und zum Schluss hat eben die EU das letzte Mittel ergriffen, nämlich eine Klage gegen Deutschland eingereicht. Und der wurde stattgegeben und jetzt droht in Kürze der Bundesrat. Die zahlen schon? Okay, dann das ist dann seit kurzem ist es so, dass also Deutschland eine Konventionalstrafe zahlt an die EU und zwar von 860.000 Euro, Achtung, pro Tag. Ja, das zahlen wir jetzt, das zahlen die Steuerzahler. Das
zahlen jetzt wir alle.
Das zahlen die Steuerzahler dafür, dass diese Tierhaltung, wie sie hier gemacht wird und immer noch weiter ausgebaut wird, dass das so weitergehen kann. Ja?
Ich habe noch mal eine Frage. Also wir haben eben habt ihr über Genehmigungsfähigkeit gesprochen, ne? Also bestimmte Dinge. Ja. Wer ist die zuständige Behörde? Wenn ich jetzt die Idee habe, so einen Stall zu machen, also es gibt ja, also mein Kenntnisstand hier, Stadt Kassel, untere Naturschutzbehörde sozusagen, kommunale Ebene, RP, obere Naturschutzbehörde. Also wer hat denn da das letzte Wort?
Das hängt dramatisch von der beabsichtigten Größe der Tierhaltung ab. Und ist auch von Tierart zu Tierart unterschiedlich. Kleinere Betriebe, in Anführungszeichen, von denen wir aber eigentlich schon kaum noch reden brauchen, Die werden auf dem mit der unteren von der unteren Baubehörde, sprich Landratsamt oder ja Landratsamt genehmigt. Dann Betriebe, die eine mittlere, schon sehr große Größe haben, für unsere Verhältnisse hier groß, ja, im Norden Deutschlands, die lachen teilweise über die Tierbesatzzahlen, über die wir uns hier erregen. Ja. Da werden teilweise Ställe der fünffach so groß genehmigt. Jedenfalls ab einer bestimmten Größe sind diese Betriebe notorisch nach dem Bundesemissionsschutzgesetz zu genehmigen und dann liegt es in der Hand des Regierungspräsidiums. Und dann kommt nochmal als eine nächste Grenze, das bleibt dann aber die Genehmigungsbehörde, bleibt das Regierungspräsidium, muss dann sogar die Öffentlichkeit beteiligt werden. Also okay, also man hat sozusagen drei Stufen gewissermaßen, so in Anführungszeichen kleine Betriebe nur vom Landkreis, mittlere Regierungspräsidium, aber ohne Beteiligung der Öffentlichkeit und wirklich größere Betriebe, da muss dann auch die Öffentlichkeit mit angehört werden und hat auch die Gelegenheit, schriftlich sich gegen die Errichtung zu wenden.
Stichwort Öffentlichkeit. Da gehören wir jetzt ja alle dazu. Ja, wir sind auch alle Konsumenten. Und ich wage mal zu behaupten, dass die Schlachthofbetreiber und auch die Stallbetreiber sagen, ja, wir machen das, weil der Markt sozusagen das fordert und der Markt, also oder der, weil der Konsument das fordert. Der Konsument möchte günstiges Fleisch konsumieren und vielleicht sind die Erzeugungsbedingungen und die Umweltauswirkungen dessen, was das dann bedeutet, möglicherweise zweitrangig. Also ist das was, ich sag mal, ihr macht ja auch Veranstaltungen, ihr steht da draußen, ihr protestiert gegen solche Einrichtungen oder versucht halt auch dann euch frühzeitig in Stellung zu bringen, sage ich mal, wenn ihr mitbekommt, so habe ich das vorhin verstanden, dass irgendwo eine Anlage gebaut werden soll. Kriegt man da sowas halt auch mal mit, wie dann Leute ganz konkret darauf reagieren, ob das für die ein Thema ist, ob die ihr Verhalten oder wir als Konsumenten unser Verhalten auch ins Verhältnis dazu setzen, was da an Produktion läuft?
Also das Thema ist unheimlich kompliziert in gewisser Hinsicht, weil alles mit allem zusammenhängt. Ja? Also richtig ist erstmal, wir kriegen das natürlich auch dauernd zu hören, ganz banal und platt gesagt, die Leute wollen das so, die Leute wollen billiges Fleisch. Kauft doch jeder, ne? Das ist klar. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, wir machen das überhaupt nicht und wir leben viel besser. Oder es gibt natürlich Veganer und so weiter, die auch sagen, das ist die eine Seite der Medaille. Ja, das ist der Konsument natürlich. Und es ist aber auch so, dass der Konsument letztlich immer wieder das Feigenblatt ist sozusagen für die Fleischindustrie. Denn die Fleischindustrie, das ist, kann man sich eigentlich so gar nicht vorstellen, wenn man da nicht tiefer eingestiegen ist. Es ist ein riesiger, ein gigantischer globaler Markt. Einer der größten überhaupt. Ja, also es wird so viel Geld mitverdient, dass man das kaum glauben kann. Also ich würde mal sagen, Automobilindustrie steht dahinter noch. Und das bedeutet, globale Märkte, da wird nur über den Preis gehandelt. Ja, es gibt eine Warenterminbörse in Chicago, da wird nur über den Preis gehandelt. Und das bedeutet, wenn Deutschland als Nation sozusagen mithalten will, so wird das begründet, dann müssen wir billig produzieren. Das ist natürlich schwachsinnig und auch überhaupt nicht zukunftsorientiert, ja, denn letztendlich bedeutet das ja, dass wir uns hier das Land, wie man das in Niedersachsen sehen kann, das Land wird versaut, um es mal drastisch und deutlich zu sagen, und dafür werden entsprechend dann Fleischmengen produziert, und das ist ein wichtiger Punkt, die ja hier gar nicht mehr über den Tresen gehen. Ja, die werden ja nicht in Deutschland gegessen. Das ist auch die Hähnchenmast, da habe ich ein schönes Beispiel, auch leider wieder von der Europäischen Union, die genau diese Politik betreiben. Allerdings auch dadurch, dass Deutschland ganz stark in diese Richtung wirkt. Also die Europäische Union hat letztes Jahr eine Kommission geschickt nach Südostasien, nach Myanmar und nach Vietnam, hat das mit 13 Millionen Euro ausgestattet, um dort Werbung zu machen für europäisches Hähnchenfleisch. Also im Klartext, Europa liefert nach Vietnam. Ja, das wird als Absatzquelle gesehen. Das sind solche Feinheiten, die man überall findet. Und ja, das betrifft auch natürlich noch viel mehr jetzt das Schweinefleisch und so weiter.
Ja, und was man noch ergänzen könnte, das ist, natürlich wird dem Verbraucher gerne nachgesagt, dass er nur nach dem Preis kaufe. Aber Insgesamt handelt sich es auch an der Stelle aus unserer Sicht um eine Mogelpackung. Das ist ähnlich wie beim Atomstrom. Es gibt bereits belastbare Studien und Kalkulationen, die nachweisen, dass das Fleisch, das auf die uns jetzt bekannte Methode erzeugt wird, eigentlich viel teurer ist, als es scheint. Denn die Folgekosten, wie zum Beispiel diese Strafe jetzt für die Überdüngung der Felder, die wird eben einfach nicht mit reingerechnet.
Ja, und nicht nur die Strafe, wenn ich das mal sage, sondern es geht ja auch darum, das und Nitrat muss ja raus aus, das Nitrat muss raus aus dem Wasser. Es muss rausgezogen werden. Man kann das technisch lösen, aber die Wasserwerke laufen mittlerweile Sturm gegen den Bauernverband, weil sie sagen, wir kommen nicht mehr nach. Wir können das gar nicht mehr. Oder wenn wir es können, dann muss man damit rechnen, dass vielleicht in 5 Jahren, das sage ich jetzt mal so dahin, sich vielleicht der Wasserpreis verdoppelt. Ja? Und das betrifft jeden Verbraucher, die Vegetarier und die Veganer auch. Ja.
Das ist im Grunde genommen, ist das eben ein politisches Problem. Ja. Also im Grunde genommen ist es so, auch an dieser Stelle werden Gewinne bleiben in privater Hand, die Kosten werden verstaatlicht.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Agrarwende Nordhessen ist unser Thema heute. Unsere Gäste sind von der Aktionsgemeinschaft Agrarwende Nordhessen e.V., einem Verein, der sich vor einiger Zeit gegründet hat. Wir waren gerade vor der musikalischen Pause beim Thema der Konsument. Uns wird ja oftmals gesagt, ja, ihr habt doch eigentlich die Macht als Konsumenten und wenn ihr es anders machen würdet, dann würde sich sozusagen auch die Welt verändern. Andere sagen, nein, wir brauchen stärkere gesetzliche Regelungen und Vorgaben dafür. Wie ist denn die Situation momentan aus eurer Perspektive, um nochmal auf das Konsumententhema, auf die Verantwortung, die wir jeder Einzelne von uns haben und das im Großen und Ganzen nochmal zu sehen?
Ja, also man kann sagen, der Konsument muss eigentlich immer herhalten als der Böse. Da ist der Landwirt, der sagt, ich mache das ja nur, weil der Konsument das will. Da ist der Lebensmitteleinzelhandel, der sagt, wir machen so billige Angebote, weil der Konsument das will. Die Fleischfabriken sagen das sowieso. Und so kann man das immer schön sich vor sich hinschieben. Ich bin ja nicht schuld, ich mache ja nur, weil das so gewünscht ist. Also Fakt ist tatsächlich, und dafür gibt es ja auch zum Glück Beispiele, ich nehme jetzt mal die Eierproduktion. Ja, also bis vor gut 10 Jahren wurden Eier zu 90% vereinfacht gesagt in Käfigen produziert, also auf brutalste Methode, absolut tierquälerisch. Und ja, die Verbraucher haben es halt geschluckt und wollten es angeblich. Als man dann eine Kennzeichnungspflicht eingeführt hat und plötzlich da draufstehen musste, wie die eigentlich gehalten werden und in dem Zusammenhang natürlich auch darüber informiert wurde, dann hat sich das gewandelt. Und heute haben wir die Situation, dass eigentlich nur noch 10% aller Eier überhaupt aus diesem schlechten Bereich kommen. Ja, also der Konsument, beim Konsumenten wohlgemerkt. Das Problem ist natürlich, dass weiterhin Eier mit sehr miesen Bedingungen produziert werden, die dann allerdings da landen, wo es der Konsument eben nicht sieht. Also in Nudeln, in Backwaren und so weiter. Ja, das ist ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel, was ich auch mal ganz gerne nenne, ist tatsächlich das Thema Rauchen. Da kann man dazu stehen, wie man will, aber auch da wurde ja vor 10 Jahren etwa eingeführt, das Rauchverbot in Kneipen, und da war der Aufschrei auch groß. Da hat man gesagt, boah, wenn das soweit ist, dann geht die ganze Gastronomie zugrunde, und der Gaststättenverband hat protestiert und so weiter und so weiter. Und was ist passiert? Also wenn ich hier runtergehe, finde ich immer noch Kneipen, ja, und die laufen auch offensichtlich. Ja, also man sieht daran, tatsächlich ist es so, auf nur an den Verbraucher zu appellieren. Das ist, glaube ich, eine gefährliche Situation. Denn das bedeutet, dass man da das ständig vor Augen hat und da ständig bewusst ist. Und das wird sicher nicht unbedingt funktionieren. Und wenn wir bei dem Thema sind, ich bin durchaus der Meinung, naja, nehmen wir jetzt mal die Grünen raus. Da wird ja immer gerne unterstellt, die Grünen ist so eine typische Verbotspartei. Die wollen immer alles verbieten. Und im Grunde, denke ich, kann man sagen, ja, warum auch nicht? Ja, man muss bestimmte Dinge wie das Rauchen in Gaststätten etc. muss man durchaus verbieten, und dann kommt die Einsicht eben erst später. Ja?
Teilweise kann man natürlich der Einsicht auch auf die Sprünge helfen durch eine bessere Aufklärung.
Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Und das beginnt natürlich auch sehr früh tatsächlich. Also wenn ich da ein bisschen arger Werbung machen darf, wir haben auch wirklich als Projekt auf unsere Fahnen geschrieben, in die Schulen zu gehen. Ich selbst mache das schon anfangs für die Bürgerinitiative und jetzt für die AGA schon seit 6 Jahren. Und ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr gute Methode, nicht etwa um die armen Kinder zu indoktrinieren, sondern ich war gerade heute Morgen wieder in der Schule in Fritzlar gewesen, da ging es um Eier. Und woher sollen die das auch wissen? Ja, wie Eier produziert werden, eben wie es den Hennen dabei geht. Und selbst ich wusste bis vor wenigen Jahren ehrlich gesagt nicht, dass es sowohl Hybride für Masthähnchen gibt, als auch Hybride für Legehennen. Ja? Ich hatte die naive Vorstellung gehabt, dass Huhn wird geboren, Huhn legt Eier, das lernt man doch schon im Kindergarten. Ne? Und wenn das Huhn halt ein bisschen älter ist, wird es halt geschlachtet. Ja? Dass tatsächlich Hybride gezüchtet werden, Hochleistungslegehennen, die eigentlich schon ein grausames Leben haben und die Masthähnchen sowieso. Ja? Woher sollen die das wissen? Und wenn Kinder das wissen, und das ist, glaube ich, der Punkt, da könnte man jetzt noch Fridays for Future oder so bringen, wenn Kinder und Jugendliche das mitnehmen und wissen, dann werden die Diskussionen ganz anders geführt. Ja, dann werden nämlich die Diskussionen zu Hause am Mittagstisch geführt. Was kommt da eigentlich auf den Tisch und warum wird das gekauft? Denn am Geld scheitert es, sag ich mal, relativ selten. Also wir setzen uns nicht darüber hinweg und wissen, dass es prekäre Situationen gibt, prekäre Arbeitsverhältnisse und all dieses. Mhm. Ja, aber erstmal viele Leute, die sich das durchaus leisten können, die kaufen auch billig ein. Das ist natürlich dann auch sozusagen die, in Anführungszeichen, Schuld des Konsumenten. Aber wenn die Kinder das begreifen, ich glaube, dann ändert sich auch was.
Jetzt, das ist jetzt ein vielleicht Arbeitsschwerpunkt oder eins der Themen, die ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal dahin, dass ihr unseren Hörerinnen und Hörern mal erklärt und erzählt, wie ihr arbeitet. Also wie macht ihr das? Mit wem seid ihr vernetzt? Wer sind eure Partner hier in dieser Region, um euer Thema nach vorne zu kriegen?
Ja, also es ist so, zunächst mal als Dachorganisation, wie gesagt, sind wir für Bürgerinitiativen, aber auch bekannte Umweltschutzgruppen, da ist der BUND dabei, der NABU, Greenpeace, ja, aber das sind natürlich nicht so, dass wir jetzt Greenpeace vertreten, das wäre aber wahrhaftig vermessen, aber es geht immer um den regionalen Bezug. Und da haben wir eben festgestellt, dass selbst so große Organisationen auch sehr offen dafür sind und sagen, jawohl, wir wollen auch vor Ort was machen, also nehme ich jetzt mal Greenpeace als Beispiel, die haben natürlich nationale und internationale Kampagnen, die sehr gut und wichtig sind, aber Nordhessen ist für die in gewisser Hinsicht auch zu klein. Ja? Also mit denen arbeiten wir zum einen zusammen. Und zum anderen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, suchen wir natürlich einzelne Menschen auch tatsächlich. Also wir sagen Experten und Expertinnen, die einfach ein Fachwissen haben. Das kann alles sein. Das kann Meteorologie sein. Das kann Physik, Chemie, Mathematik, ganz egal sein. Ja, das sind Leute einfach, die in ihrem Bereich was kennen und können. Und die sagen, wir sind auch gegen diese Form der Massentierhaltung. Und wir engagieren uns. Und das muss kein Engagement sein im Sinne von jede Woche einmal zu AGA kommen oder so. Das kann wirklich und ist auch so, dass es projektbezogen ist. Dafür haben wir unsere Homepage, die aga-nordhessen.de, die eben tatsächlich auch die Möglichkeit bietet, Kontakt aufzunehmen. Und wer einfach Interesse hat und einfach nur sagt, Mensch, mir stinkt das schon lange und ich will mal ein bisschen mehr machen als nur einfach fluchen in der Kneipe oder so, der soll sich einfach melden und wir finden eigentlich immer irgendwo ein Thema, wo wir sagen können, sehr gut, da brauchen wir noch jemanden.
Jetzt, wenn ich jetzt überlege, also ich bin ja mit dem Blick des Städters jetzt erstmal, sage ich mal, ausgerüstet grundsätzlich. Ne? Wir haben zwar hin und wieder auch schon mal ein Landlabor vielleicht gemacht. Ja, neulich waren die Landrosinen nämlich zu Gast aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Okay. Also haben wir über Kultur gesprochen. Mhm. Auf dem Land, sehr, sehr spannendes Thema. Und also hier gibt es ein Umwelthaus, ja, und das Umwelthaus, also weil du hast eben die Dachorganisation angesprochen, ne? Das Umwelthaus versteht sich ja auch als ein großes Dach, unter dem verschiedene Verbände, ich sag mal jetzt von den Fahrrad ADFC-Leuten, VCD, dann die Solarleute, BUND, Robin Wood, was weiß ich, wer da halt alles noch sozusagen mit organisiert ist. Und da drängt sich mir so ein bisschen die Frage auf, brauchen wir jetzt noch eine weitere Dachorganisation, um das zu machen? Also warum habt ihr euch dafür entschieden? Es muss ja Gründe geben dafür.
Ja, es war die Massentierhaltung im Prinzip, wo der Keim der Geschichte war. Und aus dem Thema Massentierhaltung hat sich eben ergeben, warum macht der Landwirt das? Und dann kommt man fast zwangsläufig zum Thema Agrarwirtschaft. Und da merken wir halt, das ist ein sehr spezifisches Thema, auch gerade in Nordhessen noch. Wir sind eben zum Glück noch nicht so weit wie Niedersachsen zum Beispiel. Und es ist einfach so, wir haben uns auf das Thema spezialisiert und aus diesen verschiedenen Verbänden, auch aus dem Umwelthaus, da kommen eben Leute, die sagen, jawohl, genau das Thema interessiert mich auch. Ja? Und Und da machen wir entsprechend mit. Also ja, sag mal, wir würden auch auf eine Demo für die Radfahrer gehen oder sowas, ja, weil es natürlich auch eine gute Sache ist. Aber letztlich geht es schon um dieses spezielle Thema. Und man merkt ja auch, also ich habe mich jetzt auch jahrelang mehr oder weniger damit beschäftigt. Man wird natürlich immer mehr Experte selbst. Und das ist auch wichtig, weil nur mit diesen oberflächlichen Argumenten kommen wir eigentlich da nicht weiter. Und zwar nicht gegen eine Lobby, letztlich den Bauernverband, die so mächtig ist, das wäre eine eigene Sendung beinahe, sowas zu besprechen, die so mächtig ist, dass die Automobilindustrie dagegen wirklich fast harmlos ist. Ja? Also die bestimmen wirklich unser Leben hier auf dem Lande und keiner weiß das im Grunde. Ja? Und das ist eine schwierige Sache und da muss man sich gewissermaßen warm anziehen, wenn man da mitreden will.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück. Agrarwende Nordhessen ist unser Thema. Wir haben jetzt zu unterschiedlichen Themen ganz, ganz viel gehört. Wir haben viel, viel Kritik gehört an dem bestehenden System, an den bestehenden Produktionsverhältnissen, wie solche Dinge gemacht werden, wie sie von der sagen wir mal Agrarlobby halt auch nach vorne gebracht werden und so weiter. Ich fände es ganz schön, wenn wir auch im Sinne unserer Leserinnen und Hörerinnen und Hörer mal nach vorne blicken und sagen, ja, wie kann und soll es denn sein aus eurer Perspektive? Also gibt es da halt auch innerhalb eurer Organisation Leute, die sich genau damit beschäftigen und die sich mit Menschen vernetzen, die vielleicht schon an einer zukunftsfähigen oder enkeltauglichen, habe ich jetzt neulich gelesen, Landwirtschaft oder Wirtschaft arbeiten?
Ja, die direkten Experten auf diesem Gebiet sind wir eigentlich noch nicht. Das ist dann eher auch ein Wunschdenken. Ja, im Moment ist es eben leider so, dass wir uns natürlich am ehesten würden wir vielleicht noch sagen, das Konzept, was von Greenpeace vorgelegt ist mit, wie heißt das konkret? Das heißt
so schön, die Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft. Ein langes Wort, aber das gibt die Richtung ganz gut an. Ne?
Also ich bin schon persönlich der Meinung, dass es unbedingt erforderlich ist, dass wir insgesamt unsere Ernährungsgrundlagen überdenken und auch ändern, unsere Ernährungsgewohnheiten ändern, sprich weniger Fleisch konsumieren, vielleicht auch mal weniger wegschmeißen. Das geht natürlich nicht nur das Fleisch an, sondern insgesamt landwirtschaftliche Erzeugnisse. Zurzeit werden, glaube ich, um die 30% der Lebensmittel landen im Müll. Ja. Auch das könnte man noch unter dem Gesichtspunkt des Preises betrachten. Mhm. Also eigentlich
wird bezahlt. Ne?
Wird das ja sehr wohl mehr bezahlt. Mhm. Also die Zukunft würde ich wirklich hauptsächlich sehen in regional Begrenzern und eben ökologischer Landwirtschaft. Ja. Sehr schön ist, es gibt einen bekannten Film, der inzwischen wohl auch über die Mediatheken abrufbar ist. 10.000, wie werden wir uns ernähren? Der genaue Titel ist mir leider entfallen, aber ein sehr interessanter Film, der eben auch die globalen Dimensionen aufzeigt. Und wir wünschten uns natürlich, dass wir nicht nur ständig hier davon leben, irgendwo einen Massentierstall zu verhindern, sondern dass wir irgendwann mal in die Region kommen, wo wir uns mit vielleicht sogar Fachbereich ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen zusammenschließen könnten, um eben genau an diesen Visionen zu arbeiten. Aber im Moment sind unsere Kräfte überwiegend.
Also, Andreas will das nochmal. Ja, ich will es ein bisschen relativieren. Also was die AK anbelangt, stimmt das sicher, was der Michael sagt. Ja. Ne? Aber ich sage, wir haben ja auch Gruppen dabei, wie Greenpeace zum Beispiel. Und Greenpeace hat eine sehr, sehr fundierte, ausführliche Studie vorgelegt. Die heißt Kursbuch 2050. Und da wird also genau dargelegt, was passieren muss, wie man das in langsamen Schritten umbauen kann. Also weniger Spritzmittel, tatsächlich weniger wegwerfen auch. Weniger Spritzmittel heißt übrigens auch weniger Ertrag. Ja, das muss man mal ganz realistisch und hart sagen. Also wenn nicht so extrem gedüngt wird, wird weniger geerntet. Das ist dann aber einbezogen und das ist auch sehr moderat. Also man geht wirklich davon aus, dass ein Drittel der Konsumenten überhaupt nicht zu bekehren ist. Ja? Das bedeutet, die machen das so wie bisher. Ja? Also die essen Fleisch, die wollen billiges Fleisch und die kann man auch bedienen. Aber der Fakt ist ja, dass wir beim Schweinefleisch mittlerweile 200% produzieren. Das bedeutet, also 100% gehen in den Export und eine Riesenmenge wird weggeworfen. Also man muss das besser sozusagen justieren auch. Und letztlich auch mit einem Bewusstseinswandel eben bei den Kindern. Wie gesagt, Kindern und Jugendlichen geht das los. Und dann glaube ich schon, dass wir da auch in vernünftigen Schritten hinkommen. Und ganz am Anfang hat der Michael auch gesagt, es geht ja um das Thema Klima tatsächlich. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was alle tangiert. Und das wird nicht ohne Umstellung in der Landwirtschaft sein. Also im Moment herrscht einfach diese Auffassung bzw. die Parole weiter so und durch oder wachsen statt weichen, wie es der Bauernverband nennt. Ja, geht schon irgendwie und es wird nur auf die Zahlen geguckt. Ne? Und die Vision ist schon die, dass auch bei den Landwirten tatsächlich, und das gibt es auch durchaus, dass junge Landwirte, also der Nachwuchs, das eigentlich auch nicht mehr so toll findet. Ja? Es ist ja nicht so, dass die morgens aufwachen und sich vorstellen, wie kann ich jetzt wieder mal Schweine und Hühner quälen oder wie kann ich jetzt den Boden besonders versauen. Das ist ja nicht so. Wir betrachten uns auch als Agrarwende, wir wollen auch wirklich Partner eigentlich der Landwirtschaft sein. Ja? Bloß nicht eben des Bauernverbandes, der rein wirtschaftlich rein renditeorientiert arbeitet und eben keinerlei Rücksicht letztlich auf gesellschaftliche Bedürfnisse wie eine intakte Natur und sowas nimmt.
Wir sind jetzt, wir bewegen uns zum Ende unserer Sendezeit hin, ja. Vielleicht nochmal, gibt es aus jetzt ganz konkrete Aktionen oder Bündnisgeschichten, die jetzt anstehen, wo Hörerinnen und Hörer sich hinbewegen könnten, wenn Sie wollen, oder wo machen Sie sich schlau, wenn Sie mit euch Kontakt aufnehmen möchten?
Gut, wir haben natürlich zuerst unsere Webseite, die heißt also aga-nordhessen.de. Die ist sehr umfangreich, die überarbeiten wir auch gerade sogar noch. Ist aber jetzt schon viel drauf zu finden. Also da gibt es eine Unterseite, die heißt Links, die ist systematisch orientiert, da kann man sich informieren. Und es gibt viele andere Informationen. Es gibt auch an jeder Stelle eine entsprechende E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann und schnell eine Antwort bekommt. Wir haben aber auch eine konkrete Veranstaltung vor, oder das heißt Veranstaltung, ein Treffen hier in Kassel im Umwelthaus in der Wilhelmsstraße. Und zwar am 31.07., das ist ein Mittwochabend, da bieten wir zum ersten Mal versuchsweise das AGA-Forum, nennen wir das an. Das ist um 19.30 Uhr, da kann jeder hinkommen, der sich irgendwie, der das heute gehört hat, der sich für das Thema interessiert, vielleicht mitmachen will, sagt, ich habe Fragen, ich habe was einzubringen oder wie auch immer. Das ist also ganz offen. Und wir haben verschiedene Projektgruppen, wo man auch mitarbeiten kann. Und das ist sehr weit gefasst. Aber es muss nicht in der Projektgruppe sein, es ist eine Möglichkeit.
Um nochmal eine Idee davon zu bekommen, wie viele Menschen sind das, die sich da momentan engagieren in diesem, sage ich mal, in diesem größeren oder erweiterten Umfeld eurer Organisation?
Also erweitert sind sicher mehrere Dutzend, weil es ja verschiedene Bürgerinitiativen sind und wie gesagt, das ist immer sehr projektbezogen. Ja, also wenn wir ein bestimmtes Projekt machen, dann versuchen wir Leute zu finden, die dann entsprechend mitarbeiten und sich auch entsprechend selbst organisieren.
Okay, dann bis hierher. Ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir wünschen viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten und eine gute Nacht.